Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Heißt es in der Bibel. Hans-Jürgen Bartsch begrüßt euch heute mit diesem allerersten Vers aus dem ersten Buch Mose. Denn genau um diese Frage geht es uns diesmal. Wie ist das Leben auf unserem Planeten entstanden? Wurden Adam und Eva urplötzlich von Gott geschaffen und waren ebenso plötzlich da? Ja, ich weiß. Eva aus der Rippe des Mannes, wenn man es genau wiedergeben möchte. Viele Hypothesen kreisen um den Ursprung des Lebens. Das hier ist die christliche Variante. Ihr kennt sicher noch viele andere. Wissenschaftler glauben erstmal gar nichts davon. Jedenfalls nicht, wenn sie sich rein beruflich äußern. Dann reden sie so.
Als es losging mit der Erde vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren, war Leben natürlich noch nicht möglich.
Wie könnte die Uratmosphäre auf dem Planeten ausgesehen haben?
Es war viel zu heiß, und erst als das erste Wasser kondensierte und sich die Ozeane formten, konnte das Leben so langsam loslegen.
Das Wasser auf unserem Planeten kommt ja nicht hier von der Erde, sondern das kommt ja von außen.
Ungefähr 1,5 Milliarden Jahre ist es her, dass die Grünalgen entstanden sind.
Wir wissen aber, dass in Kometen auch organische Bestandteile aus dem Weltall eingetragen wurden.
Also irgendwas muss passiert sein in der Evolution.
Wissenschaftler und Laien haben doch manchmal einiges gemeinsam. Die Frage nach dem Beginn allen Lebens befeuert ihre Neugier offenbar gleichermaßen. Also ran an den Speck oder besser an die Ursuppe. An beiden Tagen dieses Wochenendes bringen wir euch gerne auf den neuesten Forschungsstand. Heute haben wir eine fachübergreifende Diskussion im Programm unter dem Thema Entstehung des Lebens. Alles nur Zufall? Die Leitung hat Jan Ruber vom Bayerischen Rundfunk. Sie ist zugleich promovierte Biophysikerin. Zur Gesprächsrunde gehören Professor Dieter Braun, ebenfalls Biophysiker, von der Ludwig-Maximilians-Universität München, und Professor Hans Reinberger, Molekularbiologe und Wissenschaftshistoriker. Ehemals war er Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Der dritte im Bunde, und der fängt jetzt an, ist Professor Gerd Wörheide, Inhaber des Lehrstuhls für Paläontologie und Geobiologie, ebenfalls von der Uni München.
Also meine Vorstellung, das ist auch das, was ich in meinen Vorlesungen in der Erdgeschichte so verbreite bei den Studierenden, ist, dass das Leben unter Wasser entstanden ist und mutmaßlich an Hydrothermalquellen. Das ist zumindest eine der Theorien, und weil wir dort bestimmte neudeutsch Environments haben, also Umgebungsbedingungen haben, die reaktiv sind, wo Flächen da sind, wo Dinge katalysiert werden können, und dann braucht es eben organische Bausteine, die dann dort sich in Mikro-Environments zusammenfinden können. Lange Zeit waren eben schwarze Raucher in der Tiefsee da die Favoriten, aber wenn ich das richtig sehe, hat sich das jetzt so ein bisschen an die Oberfläche verlagert, also nicht mehr ganz so tief, nicht mehr ganz so heiß, sondern eher so in den mittleren. Ich habe heute Vorbereitung auf diesen schönen Event noch mal ein paar Publikationen gelesen, und es ist ja heiß umstritten. Manche sagen auch, dass das Leben auf der Erdoberfläche entstanden ist, am Rande des Ozeans, aber das ist wirklich ein sehr weites Feld.
Gut, also Sie würden sagen, das Leben unter Wasser entstanden, an heißen, so ungefähr 40, 50 Grad, ja, heißen Thermalquellen.
Vielleicht auch ein bisschen mehr.
Wie muss ich mir die ersten Bausteine vorstellen? Wie muss ich mir das erste Leben vorstellen?
Ja, auch das ist etwas, was ein bisschen schwierig vorstellbar ist. Man spricht ja von der RNA-Welt, die bestimmte Bausteine zusammengekommen sind. Was wir brauchen, um Leben zu bekommen, sind natürlich replikationsfähige Strukturen. Und ob die RNA jetzt...
Also Ribonukleinsäure.
Ribonukleinsäuren. Dann später kam es dann zur DNS oder DNA, die jetzt auch in unseren Zellen ist. Die RNA ist natürlich auch in unseren Zellen. Ist eine Zwischenstufe, aber inwieweit das jetzt schon replikationsfähige Strukturen gewesen sind, wird wohl auch noch bestritten. Ob die alleine fähig waren zu leben, wird bestritten. Was auch noch nicht ganz geklärt ist, glaube ich, ist die Rolle von Viren zum Beispiel, die dazu beigetragen haben, Sachen zu replizieren. Und dann brauchen wir natürlich, das ist das, was wir dann auch im Fossilbericht finden, Zellen. Ja, geschlossene Kompartimente. Ja, also als erstes waren
die kommen aber dann später.
Die kommen dann
erst
später natürlich.
Dann habe ich sozusagen diese RNA oder RNS, und dann bilden sich Zellhüllen.
Genau.
Herr Braun, ist das auch das Bild, was Sie im Kopf haben?
Also ich denke, warum diese Initiativen dieses Plural im Namen haben, Origins, liegt auch an der Idee, nicht nur, dass wir jetzt wissen, dass wir viele Planeten im Universum haben und dass wir vielleicht auch über andere Lebensorte nachdenken sollten, aber auch, weil wir eigentlich mehr Szenarien untersuchen sollten. Und der Antrieb für viele Wissenschaftler ist, dass das durch Experimente getrieben ist und dass wir in Experimenten Szenarien erst entwickeln und dann erst unser Bild machen davon. Wir hatten einer der Proponenten der Hydrothermal-Vent-Theorie hier und hatten ein bisschen eine härtere Auseinandersetzung, weil es sehr wenige Experimente gibt, die wirklich darauf hindeuten, dass wichtige erste Moleküle in hydrothermalen Quellen wirklich entstanden sind. Das heißt, sehr oft wird zuerst ein Bild gemacht und dann wird händeringend Experimente gesucht und wenn es dann nicht so richtig klappt, dann hält man dran fest, bis es dann wieder so einen Umbruch gibt in der Wissenschaft. Von dort her sind wir momentan die Leute am sympathischsten, die sagen, wir wissen es noch nicht, aber wir fangen jetzt an, wirklich solide mit gutem Funding Experimente zu machen, wo wir das wirklich untersuchen. Aha. Also wenn man Origin of Life Forschung anschaut, dann haben wir halt jetzt gerade so einen Umbruch, dass man anfangs sich überlegt hat, welche Moleküle können wir wie machen und jetzt langsam aus der Chemie heraus interdisziplinär werden und überlegen, welche Funktionen, welche Prozesse können diese Moleküle machen und welche Umgebungen sind dazu notwendig. Das heißt, es wird interdisziplinärer, es wird aber auch mehr darüber nachgedacht, wie diese ersten Lebensformen Funktionen erfüllen würden. Und das ist halt ein bisschen das, was für Leute immer ein bisschen ungewöhnlich ist, darum habe ich es auch gleich dabei, um ein bisschen konkreter zu werden. Also so RNA-Basen sind eben jetzt Moleküle, die grundsätzlich schon sehr kompliziert sind.
Und es also das sind die Basen, sozusagen die Bestandteile dieser RNA-Moleküle.
Genau, sie haben hier quasi die vier verschiedenen Basen, wo die Information abgelegt wird, haben hier eine Ribose, Zucker und haben einen Phosphat-Hintergrund, der das dann vernetzt in das, was sie alles kennen, Single, Einzelstränge, Doppelstränge, DNA und RNA. Und diese Moleküle zu machen, ist schwierig. Es ist wichtig, sich zu überlegen, wo die herkommen könnten. Kann ich die hydrothermal machen, kann ich die woanders machen? Aber die müssen sich in eine Sequenz anlagern, weil alle Lebewesen, die wir kennen, basierend auf der Sequenzinformation. Und die Information ist offensichtlich über 4 Milliarden Jahre oder ein bisschen kürzer immer weiter repliziert worden und immer weiter in einem evolutionären Prozess unterworfen worden. Und das im Labor nachzubauen, wie können die sich verbinden, wie können die Information weitertragen, wie können die polymerisieren, das ist das, was uns jetzt antreibt und wo wir einfach ehrlich sein müssen. Wir haben so heiße Kandidaten und vor einem halben Jahr haben wir jetzt wieder eine gute Idee und dann, wie kriege ich die Stränge auseinander, wie kann ich die Replikation antreiben? Aber erst ganz am Ende, wenn wir quasi eine funktionierende Evolution im Labor nachbauen können von dieser Information, dann können wir anfangen zu sagen, ja, das könnte hier und hier und hier gewesen sein. Darum würde ich gerne die Logik ein bisschen umdrehen, um ehrlich zu sein.
Gut, wir werden gleich nochmal auf die paar Details zu RNA und auch zu dem Ort oder den möglichen Orten der Entstehung des Lebens kommen. Ich würde aber gern Herrn Reinberger noch einbeziehen. Als Wissenschaftshistoriker haben Sie jetzt ein bisschen mehr Freiheit als die beiden Kollegen, die ja dann auch experimentieren und genau sich diese zum Beispiel Thermalquellen vielleicht anschauen. Wie sieht denn Ihr Szenario aus?
Also man könnte natürlich, wenn man das gerne möchte, zu den alten Griechen und zu Aristoteles zurückgehen und eine Geschichte erzählen der Urzeugung, also wie sich die Menschen durchaus auch Wissenschaftler der Zeit über tausende von Jahren eben vorgestellt haben, dass Leben spontan aus dem Kompost entsteht. Und Aristoteles war der Meinung, auch Frösche können auf diese Weise entstehen, Aale, also sogar auch höhere Organismen. Und diese Idee hat sich bis ins 18. Jahrhundert hinein erhalten. Damals hat dann Linnés Vorstellung, dass alles vor ein paar tausend Jahren von Gott geschaffen wurde am Anfang der Welt, die Oberhand gewonnen. Und damit war dann diese Diskussion über die Urzeugung von höheren Organismen erstmal verschwunden, aber eigentlich nicht aus wissenschaftlichen Gründen, könnte man sagen, sondern in diesem Falle aus religiösen Gründen. Aber das 18. Jahrhundert war dann auch die Entdeckung der Kleinstlebewesen, der Mikroorganismen. Infusorien hat man sie damals genannt, weil sie eben in Heu, Aufgüssen zum ersten Mal damals mit dem Mikroskop gesehen werden konnten. Und dann ging die ganze Debatte wieder von vorne los. Vielleicht nicht die höheren Organismen, aber diese Infusorien, die können doch spontan entstehen, also spontane Zeugung oder eben auch Urzeugung. Und dann hat es nochmal 100 Jahre gedauert, bis dann Wissenschaftler wie Louis Pasteur kamen, die durch raffinierte Sterilisierungsexperimente nachgewiesen haben, dass auch das nicht der Fall ist. Und aus dieser Zeit, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, stammt dann sozusagen das Dogma, das eben uns im Grunde genommen bis heute begleitet, nämlich dass eine Zelle nur aus einer Zelle entstehen kann. Omnis cellula e cellula, das war der Spruch, den Rudolf Virchow um die Mitte des 19. Jahrhunderts gebildet hat. Und damit war jetzt die Frage, wie das Leben überhaupt entstehen kann oder entstanden ist, zunächst einmal sozusagen in die Ursprünge der Entwicklung der Erde zurückverlagert. Und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich dann Leute wie etwa Alexander Oparin, der russische Biochemiker, und J.B.S. Haldane, der englische Biologe und Biochemiker, angefangen, Gedanken zu machen, wie eben unter den Bedingungen der Urerde Leben auf unserem Planeten entstehen konnte. Und seit dieser Zeit, also etwa ziemlich genau seit 100 Jahren, wird diese Debatte geführt. Immer wieder werden neue Anläufe genommen, auch experimentelle Anläufe hat es sehr viele schon gegeben. Eines der spannendsten Experimente in diesem Bereich war zu Beginn der 50er Jahre das sogenannte Miller-Urey-Experiment, also zwei amerikanische Wissenschaftler, Urey und Miller, die überlegt haben, wie könnte die Uratmosphäre auf dem Planeten ausgesehen haben. Sicher kein Sauerstoff, weil der Sauerstoff ist in unserer Atmosphäre ist ja eigentlich eine Konsequenz aus der seitherigen Entwicklung des Lebens. Also nur solche Gase wie Methan und Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Und die beiden Wissenschaftler, die haben das alle in so ein großes Reagenzglas hineingepackt und dachten eben, ein bisschen Energie muss auch noch dazu kommen. Also haben sie Blitze durch das Ding geschickt und siehe da, haben die Apparatur dann natürlich laufen lassen und nach einer gewissen Weile untersucht, was ist jetzt in dieser Suppe drin, und haben tatsächlich gefunden, unter anderem Aminosäuren. Also organische Substanzen, die jetzt in diesem Fall auf nicht organischem Weg entstanden sind. Und das war natürlich schon eine super Sache, aber es war ja damals die Zeit, frühe 50er Jahre, da rückten ja die Nukleinsäuren überhaupt erst ins Blickfeld. Also bis dahin hat ja die DNS für die Vererbungsvorstellungen gar keine große Rolle gespielt gehabt. Und ausgerechnet die Bausteine dieser Nukleinsäuren haben die beiden Forscher aber nicht gefunden. Das ist, wenn ich das richtig sehe und so ein bisschen auch verfolgt habe, was so in den letzten Jahrzehnten passiert ist, eine der großen Probleme, aber das muss ich jetzt an Sie zurückspielen. Kann man auf abiogenem Weg oder auf nicht biologischem Weg die Bausteine von Nukleinsäuren herstellen? Denn das scheint bis heute immer noch eine sehr schwierige Geschichte zu sein, die noch in den Bereich dessen gehört, was wir vielleicht als chemische Evolution bezeichnen können auf der Erde.
Genau, gute Frage. Viele haben sicher eben in der Schule noch das eben von Ihnen zitierte Experiment von Stanley Miller und Urey gelernt. Eben Blitz macht sozusagen aus anorganischen Molekülen organische. Ist das jetzt völlig widerlegt? Welche Rolle spielt das noch, Herr Braun?
Also es war natürlich ein sehr wichtiges Experiment, weil einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in den Blickfeld geraten wurde, dass es auch ein experimentelles Problem ist, das wir angehen können. Was sich gezeigt hat in der Zwischenzeit war, dass die Atmosphäre, die die im Miller-Urey-Experiment angesetzt haben, nicht realistisch war für eine frühe Erde. Man ging von einer viel zu reduzierenden Organisationsstruktur der Atmosphäre aus. Und wenn man das jetzige Atmosphärmodell annimmt, dann kommen die Moleküle nicht raus. Ja, die entstehen dann nicht. Auf der anderen Seite Nukleinsäure, also Synthese, wie man sowas macht, da gibt es seit 2009 Bewegungen im Feld. Es gibt auch hier in München Forscher, die jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal Ideen entwickelt haben, wie man das bauen kann. Es gibt interessante Strategien, wo man es nicht in 2 Teile teilt und erst die Base macht und dann den Zucker dazu macht, weil das ist problematisch. Und da gibt es jetzt mehr Szenarien. Zum Glück, ja, es gibt quasi mehrere Arten, wenn man sich überlegen kann. Wir wissen aber, nachdem jetzt schon mehrere hat, auch nicht, welche davon jetzt interessant ist, welche am besten mit allen anderen Daten, die man hat über frühes Leben, dass man Aminosäure dabei auch haben möchte, dass man auch Lipide haben möchte, zusammengeht. Da gibt es eine große Konkurrenz und das ist ein hochkompetitives Feld. Aber das Schöne dabei ist, dass man halt seit 10 Jahren ein bisschen eine Idee hat, wie man die machen kann.
Es gehen jetzt alle darauf ein, es ist vielleicht ein bisschen spekulativ, ein bisschen provokant, ja, aber es geht davon aus, dass das alles hier bei uns entstanden sein muss. Wir wissen aber, dass in Kometen auch organische Bestandteile aus dem Weltall eingetragen wurden. Und die Frage, wo Sie eben gesagt haben, wir müssen verschiedene Szenarien beleuchten und durchdenken, ist das sicherlich etwas, was nicht unbedingt ganz abwegig ist. Aber das Wasser auf unserem Planeten kommt ja nicht hier von der Erde, sondern das kommt ja von außen. Und diese Brocken, die da in der Frühzeit der Erde auf uns niedergeprasselt sind, die haben einiges mitgebracht. Und das können wir ja auch aus Kometen und Meteoriten sehen, dass die organischen Bestandteile unter anderem auch Nukleinsäuren enthalten.
Das heißt, ich brauche gar keine?
Nein, keine Nukleinsäuren. Nein.
Pyrimidine oder Pyrin? Murchison?
Basen, aber genau.
Nicht das Gesamte.
Ja, aber das heißt, also jetzt mal, um es jetzt mal zuzuspitzen, Herr Wörede, Sie würden sagen, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Ort auf der Erde, wie jetzt die Thermalquellen, sondern das Ganze sozusagen die organischen Moleküle hätten auch von Meteoriten, also aus dem All kommen können.
Für mich hat das einen Charme, sagen wir es mal so. Es löst die Frage nicht, es verlagert die Frage woanders hin. Ja, aber mal so ein bisschen rumspinnen, vielleicht ist von außen irgendwas eingetragen, was dann hier zu bestimmten Reaktionen geführt hat und dass dann hier eben alles zusammengekommen ist.
Ja. Sie schauen sehr skeptisch, Herr Braun.
Nee, eigentlich ist es das moderne Miller-Urey-Experiment, weil diese Meteoriten kommen von größeren Planetoiden, ja, die groß genug waren, dass sie sich in der Mitte aufgrund von radioaktiven Heizen so weit aufheizen konnten, dass die in der Mitte nicht nur gefroren sind, wie es im Weltall überall sehr kalt ist, sondern sich so weit aufheizen können, dass flüssiges Wasser entsteht. Das hält dann für ein paar Millionen Jahre an und dann friert es wieder ein, wird wieder in Stücke zerhauen durch Kollisionen und diese Bestandteile bekommen wir als Meteoriten auf der Erde. Das heißt, wir haben dann mit einer Art und Weise zu schauen, was im Weltall passiert ist. Aber was wir interessanterweise sehen, in diesen flüssigen Medien für ein halbes Million Jahre, 1 Million Jahre, entstehen keine Nukleotide. Es entstehen Proteinbestandteile, Aminosäuren, aber auch nicht Polymerketten davon. Also man sieht nicht die Bestandteile auf dem Level von der Komplexität, die wir eigentlich brauchen fürs Leben. Also das Leben ist auf diesen nicht entstanden, nach allem, was man weiß. Aber man kann schon studieren, dass es in Richtung interessanter Moleküle offensichtlich gegangen ist.
Ja, die Zutaten zu einem schönen Gericht abends, das dann hier zusammengekocht wird.
Ja.
Ist zumindest eine Überlegung wert.
Genau. Also das, was in diesen Planetoiden passiert, das muss man überlegen, wie viel kommen von denen auf der Erde runter, wie schnell gehen die kaputt. Also es kommt schon relativ viel und kommt auch damals relativ viel runter. Aber die Überlebensrate dieser Moleküle auf der Erde wiederum war nicht hoch genug. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Okay.
Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich da an eine Publikation, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann die war, das war auch in Nature Chemistry, glaube ich, da ging es um Schocksynthese, dass durch das Eintreffen, durch den Impact sich da neue Strukturen gebildet haben. Ich stecke da nicht so drin, es kann auch sein, dass das alles schon wieder überholt ist. Will ich nicht abstreiten. Ich fand es nur sehr interessant zu sehen, dass das nicht unmöglich ist, dass also nicht durch so einen Impact alles verloren geht und sozusagen abraucht oder verbrennt oder so, sondern dass auch durch die Schocksynthese in bestimmten Bereichen dann sich neue Strukturen bilden können.
Also da muss man auf jeden Fall alles mit reinnehmen, aber es ist immer dann eine extreme Sichtweise, wo ich sage, auf der Erde selber passiert nichts, es muss alles von draußen kommen und ich kann das halt dann bestimmt so eine Massenbilanz...
Irgendwo dazwischen.
Die Wahrheit aber nicht. Was mich jetzt interessieren würde, Herr Reinberger, ist sozusagen dieses Bild, dass da was von draußen kommt, entspringt das dem Wunsch, dass wir Teil des Universums sind, dass das jetzt nicht alles quasi auf der Erde alleine passiert, sondern dass das Weltall eine Rolle gespielt hat?
Naja, also erstmal muss man davon ausgehen, dass die Atome, die für uns eben auf der Erde existieren, natürlich auch im Weltall verstreut die anderen Sterne eben ausmachen und dass das nicht ganz andere Materie ist, aus denen diese Sterne gebaut sind und dass es eben viele Sonnen im Weltall gibt, um die viele Planeten kreisen, vielleicht sogar alleine schon in der Milchstraße oder in unserem System etliche, ich weiß nicht wie viele, Milliarden, korrigieren Sie mich. Also es könnte ja schon sein, dass eben Bedingungen auch auf anderen Planeten existieren, die relativ dem ähnlich sind wie die Bedingungen, die eben vor 4,5 Milliarden Jahren oder 4 Milliarden Jahren auf der Erde waren. Das kann man nicht ausschließen. Aber ich denke, diese Meteoritentheorie, die wird ja auch im Augenblick gerade massiv von einer Gruppe, die sich Heidelberg Initiative for the Origins of Life, ein Zusammenschluss von etlichen Arbeitsgruppen innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft und das Zentrum ist eben Heidelberg, das sind Astrophysiker. Und der hauptsächliche Promoter da, der, ich kenne ihn persönlich nicht, heißt Thomas Henning. Und der vertritt ja die These. Ne? Nun denke ich mir eigentlich, das wäre doch eine Sache, die müsste man experimentell klären können. Also Meteoritenmaterial gibt es auf der Erde, das kann man einer chemischen Analyse unterziehen und dann kann man da schauen, ob da organisches Material drin ist. Soweit meine Kenntnisse reichen, sind organische Moleküle in Meteoritenmaterial gefunden worden. Aber ob Ribonukleinsäurebausteine gefunden worden sind, das könnte ich Ihnen im Augenblick jetzt nicht sagen, das wissen vielleicht Sie besser.
Also das ist genau die Krux. Ich denke, die Experimente werden vermehrt gemacht werden. Also einer der Proponenten von einer der Hypothesen oder einer der Experimente, wie man Nukleotide machen kann, wenn er diese Mischung an organischen Molekülen in Meteoriten anschaut und sich überlegt, wenn man die zusammenschüttet und kocht, geht er nicht davon aus, dass da eine sinnvolle präbiotische organisierte Molekülsuppe dabei rauskommt.
Ist das jetzt so ein bisschen, nachdem Herr Reinberger den Heidelberger Verbund erwähnt hat, ist das jetzt so ein bisschen Konkurrenz hier, Origins und Heidelberg?
Nee, da rede ich jetzt von John Sutherland, bin eingebunden in eine weltweite Organisation Simons Foundation, Collaboration on the Origins of Life, wo wir uns jedes Vierteljahr treffen. Das ist jetzt keine deutschlandweit, das ist schon einfach die Scientific Community, wie die drüber nachdenkt. Und was interessant ist, was gerade bei der Simons Collaboration viel diskutiert wird, ist auch, die Erde hat eine interessante Eigenschaft im Vergleich zu anderen Planeten, dass sie natürlich mit dem Mondentstehung eine sehr harte, üble Historie hat, ja, weil der Mond ist ja entstanden durch einen Impact von einem Planetoiden, etwa Größe von Venus. Die Leute probieren Szenarien zu machen, um rauszufinden, alle Impacts, die danach kamen. Entschuldigung, dass ich so viel Englisch habe. Wir reden nur noch Englisch im Labor und das ist dann immer schwierig, ins Deutsche zu übersetzen. Dass der letzte Einschlag war, wo die Erde später nicht mehr so weit erhitzt wurde, dass Moleküle komplett wieder kaputt gegangen sind. Das heißt, was momentan schon auch relativ viel diskutiert wird, wie genau waren die Bedingungen nach dieser Mondentstehung? Waren das interessante Bedingungen, die auch wieder über mehrere Millionen Jahre angehalten haben, die interessante Moleküle haben entstehen lassen, die dann doch noch überleben konnten, auch wenn danach noch relativ harte Impacts kamen. Das ist auch ein Szenario, das man experimentell untersuchen kann und muss.
Ich habe verstanden, viele unterschiedliche Szenarien. Ist denn Konsens, dass sozusagen die RNS, RNA auf Englisch, ist das Konsens, dass das quasi ganz wichtig ist, zumindest auf einer bestimmten Stufe bei dem Prozess der Entstehung des Lebens?
Da erinnere ich mich zurück an die Zeiten, als ich selber im Labor gestanden habe. Da haben wir uns natürlich als Biochemiker und Molekularbiologen in den 70er Jahren auch intensiv Gedanken darüber gemacht, obwohl wir das nicht experimentell gemacht haben. Wir haben an was anderem, aber vielleicht auch nicht ganz daneben, nämlich an Ribosomen gearbeitet. Und damals war irgendwie natürlich noch ganz klar die generelle, die allgemeine Meinung, die Eiweiße, die Proteine sind für Katalyse zuständig, also für Enzyme, katalysieren Stoffwechselreaktionen und die braucht man dafür. Und die Ribonukleinsäure ist für die Vererbung zuständig. Und dieses man könnte es auch fast ein Dogma nennen. Und damals haben Leute eben dann auch wie Sidney Fox haben über Proteinoide gearbeitet, übrigens auch experimentell, also um zu sehen, ob man aus Bausteinen von Eiweißen vielleicht eben größere Eiweißketten unter experimentellen Bedingungen zustande bekommen kann. Aber kaum jemand hätte daran gedacht, das Gleiche mit Ribonukleinsäuren zu probieren. Die waren einfach nicht im Blickfeld. Und da war, glaube ich, eine der entscheidenden Dinge, die auch experimentell zustande kamen, die aber eigentlich mit dem Origin of Life zunächst einmal Fragestellung gar nichts zu tun haben. Nämlich, dass Tom Check, der amerikanische Molekularbiologe in den späten 70er Jahren, herausgefunden hat, dass es Ribonukleinsäuren gibt, die katalytische Eigenschaften haben, gleichzeitig. Also nicht nur als Erbmoleküle fungieren könnten, sondern eben auch Stoffwechsel vollziehen oder zu helfen. Also diese selbstspleißende RNA, für die er nachher den Nobelpreis bekommen hat in späten 80er Jahren. Und das war der Wendepunkt in der Diskussion über Origin of Life. Dann kamen die Ideen, also es muss eine RNA-Welt gegeben haben und von der hat sich alles weiterentwickelt, weil da haben wir jetzt ein Molekül, nämlich die Ribonukleinsäure, die kann sowohl Information speichern, das wäre nötig, um ein Erbmaterial zu sein, und sie kann Stoffwechsel katalysieren und das ist nötig, um einen Reproduktionszyklus in Gang zu bringen, um sich letztendlich vermehren zu können. Und von daher, historisch gesehen, stammt diese ganze Debatte über die RNA-Welt am Anfang des Lebens.
Aber die ist ja schon akzeptiert, oder?
Und die scheint heute weitgehend akzeptiert zu sein, aber ich glaube, ist auch nicht ganz unumstritten.
Also ob die Bestandteile dann wirklich ganz genau RNA haben sein müssen oder ob ich vielleicht doch ein bisschen DNA noch dabei hatte am Anfang oder ob ich ein bisschen anderen Zucker hatte, ist schon noch was, was die Leute parallel untersuchen und sonst davon ausgehen. Ich mag noch, weil ich das Molekül hatte, die ich gerade dabei habe, die Logik noch mal kurz illustrieren. Man hat in der Biologie eigentlich immer zwei Polymere. Bisher haben wir nur über die Polymere der RNA-DNA geredet. Dann hatten die Proteine eben die Aminosäuren-Peptidketten, auch ein Polymer. Das Polymer ist viel kompakter, man kann damit viel besser Proteine machen, die Sachen katalysieren. Und das ist das Molekül, das die Verbindung macht. Da kommt eine RNA rein und die Information, der genetische Code auf der RNA, wird dann umgesetzt in ein zweites Polymer, eben die Aminosäurekette, was dann Proteine faltet. Das Interessante war dann eben zu sehen, das wussten wir dann auch schon davor, dass dieses Molekül hauptsächlich, inzwischen hatten die Kristallstruktur, auch wieder aus RNA besteht. Das heißt, alle Maschinerie, die Proteine gemacht haben, besteht aus RNA. Und auch die Maschinerie, die quasi die kleinen Übersetzermoleküle sind zwischen dem genetischen Code und der Aminosäure, ist auch aus RNA. Daher kam dann auch die Idee, okay, man hatte anfangs offensichtlich zuerst RNA. Auf der einen Seite konnte man RNA schon die Natur mit einer Art und Weise machen, dass man die Sequenzen so gut kontrollieren konnte, dass man diese Maschine einigermaßen solide machen konnte, die einem dann quasi kontrolliert Proteine übersetzt. Und wenn wir jetzt weiter zurückgehen wollen, ist es natürlich dann schwierig zu extrapolieren, weil alles, was man in der Biologie weiß, basiert hauptsächlich auf dieser katalytischen Funktion der Proteine. Das heißt, wenn wir die Proteine zurück extrapolieren, dann komme ich bis zu dem Molekül und ich komme aber zeitlich nicht weiter davor. Und dann ist die große Frage, welche Maschinerie konnte quasi die Sequenzen schon so weit gut replizieren, dass ich sowas bauen kann? Und dann kommt man zu den katalytisch aktiven RNA-Ketten. Das ist ein sehr aktives Gebiet. Typischerweise haben die eine Länge von 200 Basen. Wenn ich ein Protein machen will, brauche ich 2000. Richtig schwierig zu replizieren. Jetzt müssen wir 200 replizieren. Die große Frage momentan ist, können wir ein RNA-Molekül machen, das quasi diese 200 Meere sauber replizieren kann, damit wir das über viele, viele, viele Generationen erhalten können, dass ich es quasi selber replizieren kann. Das ist eine offene Frage, die aber immer noch die Frage beinhaltet, wie habe ich es anfangs geschafft, diese 200 Basen zu finden? Das heißt, was wiederum war, Henne und Ei quasi, die Maschinerie, die replizieren konnte, dass man 200 Basen schön replizieren konnte. Da fangen dann die Chemiker an zu überlegen, mit welchen Mechanismen können wir diese Moleküle, wenn die schön aneinander gereiht werden, durch ein zweites Substrat so aneinander bringen, dass die sich sauber replizieren können. Das kann ich mit Hilfe von RNA machen. Leider brauchten alle Szenarien, die das brauchen, ein relativ langes RNA-Molekül. Das heißt, da weiß man nicht, wie das entstehen hätte können. Aber es gibt auch immer bessere Szenarien, welche Chemie kann die verbinden. Weil in der Chemie muss quasi Wasser rausgenommen werden, was in einem wässrigen Environment nicht passieren wird. Es ist also eine große Frage, welche Aktivierungschemie kann das machen, die zu polymerisieren. Und vielleicht schaffen wir mal, diese Replikationsmaschine, die kann dann vielleicht 20 Meere schön replizieren oder vielleicht 30 Meere, dass ich langsam so eine Kaskade habe, kurze Stücke schön erhaltend, immer wieder die gleichen zu bekommen, aus denen ich vielleicht dann mal die RNA-Enzyme machen kann, die es replizieren. Ist aber nicht ganz klar, ob man wirklich diese RNA-Enzyme da gebraucht hat. Vielleicht war diese chemische Replikation auch gut genug.
Das ist, ja, okay, das ist schon, jetzt schon ein bisschen frustrierend, Herr Braun. Wir haben ja hier eine ganze Menge Probleme quasi schon angesprochen letztlich. Ich meine, man müsste jetzt Experimente machen, die eigentlich unter genau den Randbedingungen stattfinden, wie sie in der Erdgeschichte waren. Ja? Die Frage ist, das kann man ja gar nicht richtig simulieren. Und selbst wenn man diese Experimente machen kann, dann weiß ich ja eigentlich immer noch nicht, das ist das zweite große Problem, ob es wirklich so gewesen ist.
Das werde ich nie wissen. Das muss ich akzeptieren. Ja. Also, dass ich die Historie auf der Erde rekonstruieren kann, dazu habe ich keine Daten mehr. Das heißt, die Motivation vom Feld ist, dass wir es überhaupt irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, da sind wir momentan in der Lage, mit all den modernen Techniken der Biochemie, Sequenzierung, Synthese, man kann diese Moleküle sich per E-Mail-Bestellung quasi nach ein paar Tagen kommen lassen, in einer Lage, wo man all die Jahre davor noch nicht so konstruktiv hat arbeiten können. Also unser Szenario ist tatsächlich, die Moleküle in eine Nicht-Gleichgewichtsbedingung zu tun, da kommt der Physiker ein bisschen durch. Wenn Sie Evolution machen wollen, wo Sie quasi aus einzelnen Bausteinen ein Polymer machen wollen, sagt Ihnen jeder Physiker, da nimmt die Entropie ab, das wird spontan nicht passieren. Das heißt, Sie müssen einen Prozess sich überlegen, der quasi mit einem Nicht-Gleichgewicht angetrieben wird. Und das, was wir jetzt im Experiment gesehen haben, ist, dass ein Temperaturunterschied wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig machen kann. Der kann Sachen akkumulieren aufgrund von Thermophorese, der kann eine Temperaturoszillation machen, damit die Stränge wieder auseinandergehen und sich damit replizieren können. Und eine Wasser-Luft-Grenzfläche macht interessante Sachen. Das ist jetzt nicht mehr so weit davon entfernt, dass wir wirklich diese allerersten 20 Meere replizieren können im Laborexperiment.
Wie läuft das ab? Wie lange brauchen Sie dann für so ein Experiment?
Man probiert mit den Chemikern die besten Bedingungen zu entwickeln, wo so eine Verbindung möglichst schnell entsteht. Und das Beste, was Sie gerade hinkriegen, ist etwa eine pro Stunde. Okay? Das heißt, Sie fangen eher nicht an, einzelne Basen aneinander zu reihen, sondern Sie haben schon längere Konstrukte von denen, die ein kurzer Strang auf einen längeren Strang draufkommen und dann sich damit verbinden. Und das Schöne daran heutzutage ist, dass Sie das Experiment einfach mal ausprobieren können. Und wenn Sie zum Beispiel eine zufällige Sequenz machen und Sie nehmen jetzt die Chemie dazu her, anfangs nimmt man als Hilfestellung auch ein Protein, weil es halt schneller geht, man kann dann so ein paar Pseudo-Experimente davor machen, dann sehen Sie, dass da dabei nicht wieder eine zufällige Sequenz dabei rauskommt, sondern dass Sie schon andere Sequenzen rauskommen. Das heißt, es gibt physikalische Arten der Selektion schon bei den allerersten Schritten der Replikation. Und die muss man verstehen. Und wenn wir die verstehen, schaffen wir es vielleicht auch zu verstehen, wie jetzt längere Sequenzen stabil haben repliziert werden können. Und das ist ein experimentelles Problem, nicht ein triviales, aber eins, wo man nicht mehr so weit davor steht.
Dass schaffen Sie das jetzt noch? Sie als Forscher oder?
Ja, ja? Definitiv.
Gut.
Also ich würde 5 Jahre, 10 Jahre.
Wir sprechen noch 5 Jahre, 10 Jahre.
Nein, sagen wir 10 Jahre. Aber es ist wirklich momentan eine faszinierende Zeit, weil es eine Konvergenz von Chemikern, die daran interessiert ist, zusammenzuarbeiten, eine Konvergenz, was die Chemie sagt, eine Konvergenz, was wir mit Nichtgleichgewichtssystemen, mit CO2, was wir wissen, was auf der Erde war, pH-Änderungen in solchen Kammern, wir können das im Computer simulieren, wir können, wenn wir die Chemie wissen, was wir da brauchen, können wir ein Experiment genauso designen, dass es wie ein Ingenieur quasi drauf gematcht ist, dass es das tun kann. Und wir haben jetzt mehrfach diesen Zyklus geschafft, Also was wir konnten, ist quasi, dass eins dieser größeren RNA-Moleküle replizieren konnte in einem kurzen Strang, und da kann man jetzt immer weiter rangehen, dass sich das selber erhalten kann. Ob das sich dann länger erhält als 3 Generationen, 10 Generationen, ja, und dann verliert sich es wieder in dem Zufallsequenz, wird man dann sehen. Ja. Aber es ist dann ein System, wo ich im Experiment Hypothesen testen kann.
Aber das
da müssen wir hinkommen.
Das heißt dann, die Zusammenarbeit von vielen verschiedenen Disziplinen hat da tatsächlich sozusagen dem Ganzen jetzt Absolut. Einen Schub gegeben.
Also, dass man in unserem Experiment nicht nur Luft macht, sondern CO2, war zentral, damit die Moleküle wieder auseinandergehen. Jetzt müssen wir länger ins Detail gehen. Man macht eine Wasser-Luft-Grenzfläche in einem Temperaturunterschied von vielleicht 10 oder 40 Grad, dann verdunstet das Wasser. Das Wasser kommt dann auf die kalte Seite wieder als ein kleiner Wassertropfen. Im Wasser habe ich all die Salze, da habe ich einen pH von 8. Dieser Tropfen da oben hat wegen CO2, kennen Sie Sprudelwasser, ist sauer, pH 4. In diesem Verdunstungsprozess haben Sie auch trockene DNA an die Oberfläche bekommen, oder RNA. Und jetzt haben Sie den Prozess, dass diese Blase immer größer wird, pH 4, die kommt jetzt in Kontakt und löst quasi diese DNA auf. Der Tropfen löst sich ab, kommt auf die andere Seite. Jetzt haben Sie den gleichzeitigen Effekt, dass anfangs Sie bei pH 4 kein Salz haben. Dann löst sich die DNA auf, obwohl ich sonst sehr viel Salz brauche für präbiotische Chemie. Das haben die Chemiker nie hingekriegt. Sie wussten, wir brauchen sehr viel Salz. Mit viel Salz können wir die Replikationsreaktion machen. Aber wir kriegen die beiden Stränge nie wieder auseinander. Aber mit CO2 und einem System, wo ich Wassertropfen habe, die hin und her gehen, dann verdunsten die wieder, trocknen die ein, dann kriege ich wieder Kondensation, schaffe ich es quasi gleichzeitig, einen Salzzyklus und einen pH-Zyklus zu bekommen und kann damit die Stränge separieren. Das heißt, wenn wir alles kombinieren, was wir wissen, Erde hatte CO2, wir hatten poröses Gestein und was uns die Chemiker sagen für eine Replikationsreaktion, denke ich, dass wir da hinkommen können.
Und dann Herr Wöhlheide, sind Sie überzeugt? Oder wenn das so funktioniert, wie Herr Braun uns das jetzt gerade erklärt hat, würden Sie dann sagen, naja gut, okay, ich glaube es jetzt, mit den Meteoriten hat es nichts mehr zu tun?
Alles ist possible, alles ist möglich. Aber
das ist nicht das, was ich sage.
Nee, das sehe ich auch, das hat er nicht gesagt. Für mich geht das, ich bin Geowissenschaftler, ich brauche mal ein bisschen so den Kontext der Erdgeschichte. Ne? Das, was du gerade skizziert hast, ist ja eher so die Herstellung von künstlichem Leben.
Ja,
und, okay, die Erde hatte CO2 und das, nehmen wir an, dass das hatte, und poröses Gestein. Vorhin haben Sie auch gesagt, wir wissen es nicht, natürlich wissen wir es nicht. Ja? Und auf der einen Seite sehe ich das schon, es ist eine Herangehensweise, aber mir fehlt da so ein bisschen auch so der Blick in die Geschichte der Erde. Ja? Was ist von diesen Szenarien dann auch wirklich plausibel? Ja? Es nützt mir schon was, wenn ich im Reagenzglas jetzt irgendwie Leben herstellen kann, das ist vielleicht für andere Aspekte wichtig, beziehungsweise nützlich, aber selbst wenn es in Ihrem Experiment klappt, muss es noch lange nicht.
Es muss natürlich gematcht sein, also es muss passen
zu den. Genau, es muss dann irgendwann.
Das Szenario wäre quasi eine Vulkaninsel à la Island Hawaii, relativ früh, wo ich aus vulkanischem Gestein, porös, immer noch relativ viel aktive, heiße Quellen habe. Das kann ein bisschen unter Wasser sein, kann außerhalb sein, wo ich quasi durch den Fluss von heißem Wasserdampf relativ steile Temperaturgradienten in diesen Gestein bekommen kann, wo die präbiotische Synthese von Nukleotiden in manchen Experimenten UV braucht. Wir wissen auch, dass die Moleküle sehr UV-hart sind. Also diese Basen sind nicht zufällig diese Basen, die wir hier haben. Das sind Basen, die sehr stark UV aushalten können. Das heißt, es ist ein bisschen Hinweis darauf, dass wir vielleicht doch an der Oberfläche unter UV waren. Und das wäre so ein Szenario, ja.
Das Problem, was ich dabei habe, ist einfach nur ein Verständnisproblem. Vielleicht können Sie mich da überzeugen, dass ich da irgendwie ein Defizit habe. Aber wenn das wirklich auf der Erde irgendwo an diesen übermeerischen Island-Situationen entstanden ist, warum ist es dann ins Meer gegangen? Das, was ich jetzt als Paläontologe, Geobiologe, die ersten Organismen, die dann hinterher jetzt irgendwann mal Zellen gebildet haben, das, was wir da finden, ist marinen Ursprungs. Deutet eindeutig darauf hin, dass es untermeerisch abgelagert wurde. Könnte ich sagen, okay, auf der Erde, das ist alles wieder verschwunden und abgetragen und wieder aufgesprolzen. Aber warum, wenn es jetzt irgendwie an einem Vulkan irgendwo entstanden ist, warum sind dann diese Moleküle oder diese Organismen, diese Protoorganismen dann ins Meer gelaufen? das verstehe ich nicht.
Gut, ich glaube, Herr Reinberger, Sie müssen jetzt den Schiedsrichter hier ein bisschen spielen, oder?
Vielleicht waren es ja auch unterirdische Vulkane, dann hätten wir das
Problem. Ja, und da sind wir wieder bei den untermeerischen.
Das Problem gelöst. Ja.
Also, aber ich denke, wir schaffen es halt nur, wenn wir bei nicht so hohen Drücken sind, weil sonst kriegen wir unsere CO2-Blasen da nicht rein. Ja, also aber das ist das, was einem dann das Experiment sagt. Man kann natürlich immer noch sagen, ja, dieses Szenario hat funktioniert, es gibt noch nicht genügend Funding, noch nicht genügend Leute arbeiten drauf, auch andere Szenarien durchzumachen.
Naja, nee,
aber das muss man machen und erst daraus kann man dann am Schluss einen Konsens ableiten.
Also ich glaube, bei diesen Experimenten, die ja auch unglaublich spannend sind, geht es ja nicht darum, genau jetzt die Bedingungen zu reproduzieren, die vor 4 Milliarden oder etwas mehr Jahren hier auf der Erde geherrscht haben, weil die kann keiner in dem Sinne rekonstruieren. Es geht eher um so etwas wie, was man so neudeutsch Proof of Principle nennt. Also, dass man Bedingungen schaffen kann, unter denen replizierende Moleküle sich selbst organisieren. Also, dass erstmal die Bausteine entstehen, dass zweitens die Bausteine aneinander geheftet werden. Das sind ja nun erstmal zwei massiv verschiedene Schritte. Und dass drittens ein Molekül, das auf diese Weise entsteht, ein ähnliches zur Folge nochmal haben kann, also sich replizieren kann. Und diese drei Dinge, wenn es gelänge, so experimentelle Bedingungen zu schaffen, die alle diese drei Schritte, eben, die man dann vollziehen kann im Experiment, dann ist das natürlich also ein gewaltiger Schritt in Richtung Verständnis, wie grundsätzlich Leben entstanden sein könnte. Entweder auf diesem Planeten oder vielleicht auch auf irgendwelchen anderen.
Gut, klar, ich verstehe aber auch Herrn Böllheide, der sagt dann, gut, Proof of Principles ist richtig, aber passt es dann sozusagen zu anderen, neudeutsch, Framings und anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen eben über die Erdgeschichte.
Ich finde es interessant, wenn man kein CO2 macht, funktioniert es nicht. Ja, wenn es ohne CO2 ist, wir wissen, die Atmosphäre früher hatte CO2. Also wir probieren natürlich schon nahe an die geologischen Szenarien ranzugehen. Wir machen jetzt nicht, keine Ahnung, ein Experiment, wo wir eine Goldoberfläche haben oder irgendwas, was man auf der Erde nicht hätte finden können. Aber ein bisschen Freiheit müssen wir auch haben,
sonst
kann man es nicht
auch von arrangieren. Wenn es dann irgendwann mal funktioniert, dann kann man natürlich aus diesen Bedingungen, die dann da geherrscht haben im Experiment, Rückschlüsse darauf ziehen und Szenarien entwickeln, wo könnte das denn dann stattgefunden
haben. Kann aber auch sein, dass am Schluss dieser Rückschluss auf den Ort immer noch relativ offen ist.
Es gibt ja auch Bestrebungen, so die Early Earth, die frühen Hadaikum, Archaikum-Bedingungen besser zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da noch reinzugehen in die ganz alten. Das ist natürlich extrem schwierig, weil das sind knappe 4 Milliarden Jahre, da ist einiges passiert. In der Zwischenzeit, das sind extreme Glücksfälle, wenn wir da irgendwas finden, wo wir noch was rausziehen können. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da noch mehr zu investieren, diese Bedingungen noch besser zu verstehen.
Ich denke, die Frage jetzt, in welchem Element die ganze Sache stattgefunden hat, ob im Wasser oder auf der Erde oder in der Luft,
also dass Wasser braucht man immer,
dass man sich auch, glaube ich, klar machen muss, dass es vielleicht eben gerade an Grenzflächen die interessantesten Bedingungen gibt, also wo eben Wasser auf was Festes stößt. Und Grenzflächen können ja auch katalytische Eigenschaften haben, also aorganische Substanzen können Katalyse vollziehen. Davon lebt unsere ganze Chemie des 20. Jahrhunderts. Und dass vielleicht unter den Bedingungen eben katalytische Prozesse durch anorganische Substanzen geleistet worden sind, die unter den heutigen Bedingungen in Organismen jetzt von Enzymen übernommen werden. Also alles das kann man ja nicht von vornherein ausschließen.
Es gibt auch klare Evidenzen, weil viele Proteine haben noch Eisen, Schwefelcluster drin. Ja. Es gibt auch spezielle Clay-Mineralien, die katalytisch aktiv sind. Man muss sie ein bisschen austricksen, damit sie wirklich katalytisch aktiv werden mit einer Vorbehandlung, wo man auch wirklich dann sehen kann, wenn sich die RNA an die Oberfläche von dem Gestein heftet, dann polymerisiert das auch. Es kann auch sein, dass wir am Ende das auch dazu brauchen im Szenario.
Über diese katalytischen Oberflächen wurde ja schon sehr viel nachgedacht. Auch Tonminerale wurden ja schon ins Rennen geschickt. Es gibt auch
Das ist der eine Fall, wo man wirklich diese Verbindung schon mal zeigen
konnte. Es gibt ja auch einen Physiker, der leider schon verstorben ist, der Herr Trinks, der gesagt hat, das Leben wäre im Eis entstanden. Und ja, auch eine sehr interessante Hypothese, obwohl es gar keine Hinweise darauf gibt, dass es zu der Zeit irgendwo Eis gegeben hat.
Also quasi, wenn Sie Salzwasser einfrieren, dann kriegen Sie Eis und Sie kriegen dazwischen, im Mikroskop kann man schön sehen, 10 Mikrometer kleine Spalten und in den Spalten sind halt alle Ionen. Der pH ändert sich auch, der wird höher, weil beim Einfrieren gibt es interessante Prozesse dabei. Ja. Dann konzentriert sich das quasi auf und Sie haben quasi hohe Magnesiumkonzentrationen, wo viel Chemie ablaufen kann. Die Frage ist am Ende, in welchem Szenario kann man sich überlegen, dass es einfriert, wieder auftaut, ohne dass die Moleküle dann wieder davonschwimmen und weggehen. Das sind alles so Sachen, wo man offen sein sollte. Das Feld macht immer wieder den gleichen Fehler, dass einer sagt, das ist meine Chemie, das ist das, was ich mache. Dann tun die anderen auch ihre Claims abstecken. Sie machen viel zu wenig Cross-Validation, um rauszufinden, stimmt das wirklich, funktioniert das wirklich? Weil oft, wenn man dann Sachen aus der Literatur selber nachprobiert, funktioniert es halt nicht, weil offensichtlich ist da zu wenig nachgecheckt worden. Aber die verhärten sich dann relativ schnell auf ihr Szenario, anstatt dass sie aufs Experiment hören sollen.
Ich kann nicht noch was dazu sagen, weil eine Sache, die auch wieder auf Experimentieren zurückführt. Also ich habe gerade neulich, eigentlich als ich nachgedacht habe über diesen Abend, auch einen Artikel gelesen über den Hannes Mutschler. Und der hat jetzt offensichtlich auch eine Kooperation mit einem astrochemischen Institut. Und die haben Vorrichtungen, wo sie experimental Zellen haben, wo viele hunderte unterschiedliche Bedingungen getestet werden können, mehr oder weniger gleichzeitig, überall ein bisschen verschieden. Also ein Riesenexperiment, was natürlich einen Wahnsinnsaufwand bedeutet und die Maschinen sind gar nicht für Origin of Life-Fragen konstruiert worden, aber eben, aber weil man was über die Chemie im Weltall also wissen wollte und jetzt kann man das ausnützen und da vielleicht sozusagen ein Experiment hoch zwei machen, nämlich 1000 Experimente gleichzeitig ablaufen zu lassen unter leicht veränderten Bedingungen und dann also auf das eine zuzusteuern, wo vielleicht irgendwie was passiert.
Also es ist genauso ein Beispiel von einem Experiment in dem SFB Emergence of Life, wo wir ganz breit aufgestellt sind. Da ist die Paola Caselli, Astrochemie dabei zum Beispiel und die beiden arbeiten zusammen, weil wir gesagt haben, wenn wir nicht die Struktur so machen, dass immer jeweils zwei aus verschiedenen Fachgebieten zusammenarbeiten müssen, lernen die Studenten nicht die andere Perspektive kennen. Und das läuft momentan sehr gut, weil wir quasi Leute wirklich durch die Struktur des Programms zueinander bringen und dann kommen solche Experimente raus, wo jemand, der die ganze Zeit mit ACE gearbeitet hat, plötzlich auf eine Astrochemikerin driftet, die sagt, am Anfang hat man diese Mikrometer kleinen Körner im Weltall, da habe ich CO2, Trockeneis drauf, habe Wasser drin, unter hartem UV und ich frage mich, was passiert hier? Und dann kommen plötzlich zwei zusammen, die merken, ah, wir reden eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte und können uns gegenseitig befruchten.
Alles nur Zufall. Welche Rolle spielt denn dann der Zufall bei diesen ganzen Experimenten? Es klingt ja jetzt auch so ein bisschen, als wenn es von sehr vielen unterschiedlichen Randbedingungen abhängt, die alle sozusagen irgendwie in bestimmter Weise zusammenwirken müssen, damit eben solche RNA-Moleküle überhaupt entstehen. Also Zufall oder nicht, Herr Böhrhahn?
Ich möchte da mal einen sehr bekannten Paläontologen, Stephen Jay Gould, zitieren, der gesagt hat, wenn man das Tonband des Lebens zurückspult und neu laufen lässt, dann hört sich die Musik ganz anders an. Ich glaube, da ist sehr viel dran. Ich glaube, jetzt mal abgesehen vom Ursprung des Lebens, möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber der Rest der Erdgeschichte ist sehr viel Zufall im Spiel gewesen, um die Evolution ablaufen zu lassen, sagen wir es mal so.
Aber das heißt, der Mensch ist ein Zufallsprodukt?
Wenn Sie das in Konsequenz so denken wollen, dann sicherlich. Denken wir nur an die Kreide-Paläogene, frühestens Kreide-Tertiär-Grenze zurück, wo wir mutmaßlich einen Impact hatten von einem großen Himmelskörper im Zusammenspiel wahrscheinlich mit großen Flugbasalten. Vorher war die Zeit der Dinosaurier, da waren die Säugetiere so klein und nachts aktiv und danach haben sich die Säugetiere ausgebreitet. Was wäre jetzt passiert, wenn es diesen Impact und diese Flugbasalte nicht gegeben hätte? Gäbe es dann hier immer noch Dinosaurier oder andere Lebensformen, aber keine Menschen vielleicht. Ja? Und das ist eine philosophische Frage, ja? Ist ein Impact von einem Himmelskörper, ist das Zufall? Ja? Oder ist das Notwendigkeit, die sich ergibt aus der Flugbahn dieses Objektes, aber auch die Mutation, die die Evolution antreibt, ist ja auch Zufall.
Zufall. Jetzt andererseits könnte ich natürlich genauso argumentieren, so kompliziert ist es ja dann doch wieder nicht mit dem Leben. Also ich brauche so ein paar Ingredienzien, aber dann kann im Grunde genommen RNS entstehen und damit habe ich schon Leben. Also da könnte man auch sagen, das ist eigentlich so eine Art universelles Prinzip, unvermeidlich. Also irgendwo, vermute ich, liegt die Antwort zwischen sozusagen großer Zufall und unvermeidlich, aber wo
also,
genau
also ob es unvermeidlich war, werden wir erst wissen, wenn wir wirklich dann Experimente haben, wo wir dann am Schluss sagen können, okay, ja, wo ich eine Wahrscheinlichkeit angeben kann, wo ich ein Modell habe von der frühen Erde und ich kann die Wahrscheinlichkeit angeben. Es wird immer eine kleine Wahrscheinlichkeit gewesen sein, dass das Leben quasi getriggert wurde. Wo ich vollkommen einer Meinung bin, wenn die Evolution mal losläuft und molekulare Evolution später mit Proteinen, Zellen, diese Suchmaschine angeworfen hat, wo auf der ganzen Erde Leben die ganze Zeit schaut, was ist denn machbar, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir Sachen machen aufgrund von der Sequenz. Das ist ein sehr hochgradig zufälliger Prozess. Aber die Hoffnung ist natürlich schon, dass wenn ich zurückgehe, diese allerersten Schritte, wo diese Evolutionsmaschine zum ersten Mal ins Laufen gekommen ist, zum ersten Mal noch gestottert hat, aber dann schon so langsam ein bisschen die Sequenz erhalten konnte und so weiter, dass dieser Prozess wahrscheinlich schon unwahrscheinlich war, aber dass wir schon eine Chance haben, diesen Prozess im Labor nachzubauen. Vielleicht kommt man am Schluss drauf, ist es nicht Zufall, sondern ich habe unter den Randbedingungen von einem typischen Planeten, sagt meine Rechnung, es ist quasi 100%, dass es irgendwann starten muss.
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist es dann eine Notwendigkeit.
Ja. Ja. Kann man das im Experiment?
Ich denke, wenn man so von Zufall redet, es gibt ja eigentlich prinzipiell zwei unterschiedliche Zufälle. Der eine ist, dass wir einfach zu wenig wissen und deswegen die Bedingungen nicht genau angeben können und dann auf Suchmechanismen angewiesen sind, um zufällig auf irgendetwas zu stoßen. Und da kann man natürlich Experimente darauf ausrichten, dass man eben diesen Zufall, der eben aus Nichtwissen resultiert, dass man den experimentell einschränken kann. Das finde ich eine extrem spannende Frage, auch überhaupt für das Experimentieren in den Naturwissenschaften insgesamt. Und das andere ist Zufall als physikalischer Vorgang. Also ich meine, es gibt in der Natur Dinge wie etwa der radioaktive Zerfall, da können eben die Bedingungen nicht genau angegeben werden, unter keinen Umständen, wann ein Atom zerfällt, ob es heute oder in 5855 Jahren beim C14. Also da gibt es fundamentale sozusagen Zufallsprozesse in der Natur und da muss ich es immer noch mit dem kürzlich verstorbenen biophysikalischen Chemiker Manfred Eigenhalten und sein wunderbares Buch Das Spiel Naturgesetze steuern den Zufall. Und man sollte vielleicht umgekehrt auch sagen, Zufälle steuern Naturgesetze. Das wäre zum Beispiel der Fall in der biologischen Evolution, wo ja auch die Verteilung der Gameten Zufallsprozesse sind und auf diese Weise dann eben unterschiedliche Organismen erzeugt werden.
Aber wenn wir Wahrscheinlichkeiten irgendwie halbwegs beziffern können, können wir dann auch sagen, Herr Wöhrheide, was ist da draußen im Universum? Wie wahrscheinlich ist es, dass da Leben entstanden ist?
Wenn es hier entstanden ist, warum soll es nicht auch woanders entstanden sein? Also die Wahrscheinlichkeit, ich möchte das mal nicht abstreiten. Es müssen natürlich bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein. Also der Planet darf nicht so weit weg von der Sonne sein, sondern friert alles ein, er darf nicht zu nah dran sein. Das sehen wir bei uns im Sonnensystem ja auch. Es müssen bestimmte Rahmenbedingungen sein. Und dann kann es eventuell sogar notwendig sein, dass Leben irgendwo entsteht, wenn bestimmte Bausteine da sind. Also das möchte ich auf gar keinen Fall abstreiten. Ich finde es wirklich eine sehr charmante Sache. Ja, und ich würde mich wirklich freuen, bevor ich diesen Planeten verlasse, dass ich nochmal jemanden von woanders treffe. Ja? Fände ich eine super Sache. Ja?
Das Frustrierende dabei ist, dass wir möglicherweise keine bessere Methode haben, um das rauszufinden, ob es woanders Leben gibt, als dass wir tatsächlich diese Experimente im Labor machen müssen, weil die Lichtgeschwindigkeit so wahnsinnig langsam ist. Ja. Wir schaffen es einfach nicht mehr. Inzwischen weiß man, jede Sonne hat im Mittel 1 plus minus 1 Planeten. Es sind wahnsinnig viele Planeten draußen. Wenn wir hier jetzt rausfinden können, wie Evolution entsteht, dann ist eigentlich der Schluss relativ klar zu sagen, ja, das muss Leben da draußen dann sein.
Ja. Sind ja auch in letzter Zeit auch ein paar erdähnliche Planeten gefunden
aber
worden.
Wir können nicht hinfliegen, wir können nicht hinschauen. Nee, wenn sie nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen können, dann waren sie schwarz. Also es ist leider ein bisschen frustrierend. Also
da gehe ich doch lieber ins Kino und gucke mir Star Trek an.
Da muss man ins Kino gehen. Ja.
Genau, oder in das Labor von Herrn Braun und warten, bis seine Experimente uns etwas mehr Klarheit geben. Erstmal herzlichen Dank hier.
Wie konnte sich einst belebte Materie weiterentwickeln? Darüber diskutierten am 23. Oktober 2019 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München unter der Leitung von Jan Ruber vom Bayerischen Rundfunk Professor Dieter Braun, Ludwig-Maximilians-Universität München und Professor Hans Reinberger, Molekularbiologe, sowie Professor Gerd Wörheide, Inhaber des Lehrstuhls für Paläontologie und Geobiologie, ebenfalls an der Uni München. Morgen gehen wir statt 4,5 Milliarden Jahren nur 500 Millionen Jahre zurück. Dann berichtet uns der Zellbiologe Sven Gult, wie die erste Pflanze vom Wasser aus ans Land gewandert ist.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.